Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 103. Oder Käfighaltung für Drohnen. What a time to be alive. Es werden bereits Pizzen per Drohne geliefert. In Neuseeland jedenfalls. Und auch der alles beherrschende Internetversender mit dem großen A am Anfang liefert kleinere Dinge in kleineren Regionen der Welt per Drohne. Von der Lichtshow über die Post bis hin zu Hilfslieferungen für Gestrandete und Verschüttete. Die Drohne ist weit mehr als ein Werkzeug für Influencer-Luftaufnahmen. Und weil immer mehr Einsatzmöglichkeiten immer mehr Forschung brauchen, hat man beim DLR einen sogenannten Drohnenkäfig gebaut. Der steht am DLR-Standort in Braunschweig. Ursprünglich, weil man sich den Weg zum Testgelände in Kochstedt manchmal einfach sparen wollte. Helmut Töppen vom DLR-Institut für Flugführung.
Man ist da immer so anderthalb Stunden mit dem Auto unterwegs, muss Akkus hinten reinwerfen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich für kleine Softwareänderungen an den Drohnen, die man eben nur mal kurz ausprobieren will, mit hohem Aufwand verbunden.
Also hat man sich auf dem Gelände in Braunschweig umgeschaut und blieb beim Hockeyfeld der sportbegeisterten Kolleginnen und Kollegen hängen.
Das wird also von den Mitarbeitern für Hockey- und Fußballspielen genutzt. Das könnten wir ja nehmen. Dann mussten wir natürlich gleich die auch mitnehmen, weil die wären ziemlich ungehalten gewesen, wenn ich denen den Fußballplatz wegnehme.
Irgendwie nachvollziehbar.
Also war auch gleich klar, der Drohnenkäfig muss so groß sein, dass ich da weiterhin drin Fußball spielen kann.
Nun freut sich niemand, wenn er vom Platz geschmissen wird. Egal, ob der Schiri dran schuld ist oder die Experimentierfreude der KollegInnen. Aber Fragen kostet nichts. Und nachdem die Sportler unter den Forschenden mit im Boot waren, hat man einen
Antrag gestellt, zusammen mit der TU Braunschweig, für verschiedene Investitionen im Bereich der Drohnenforschung. Das nennt sich Flybots. Die TU Braunschweig und unser Institut für Flugsystemtechnik und wir selbst haben da vom Land Niedersachsen Fördergelder bekommen.
Der erste Entwurf sah dann vor,
dass wir den 50 Meter lang machen, 40 Meter breit und 20 Meter hoch. Also richtig eine Kapelle wäre das gewesen, ein Dom.
Damit lag man, wie sagen wir es vorsichtig, etwas über dem Budget. Ein paar Meter mussten dann weichen und man landete bei
45 Meter statt 50 Meter und vor allen Dingen nur noch 13 Meter hoch statt 20 Meter.
Bevor man sich an den Bau gemacht hat, gab es diverse Workshops. Zum einen mit den Drohnenpiloten, aber natürlich auch
mit den Fußballspielern und den Hockeyspielern, aber primär natürlich mit den Drohnenpiloten. Und dann kamen wir auf die tolle Idee, muss der überhaupt eckig sein?
Spoiler, muss er nicht. Die Drohnenpilotinnen und Piloten gaben recht schnell den Hinweis,
die Ecken können wir gar nicht nutzen, da fliegen wir gar nicht rein, das ist toter Raum für uns. Und dann kam die Idee auf, dass wir einen runden Drohnenkäfig machen.
Was ganz nebenbei statisch auch leichter zu rechnen ist. Zugegeben, die zweitwichtigsten Akteure,
die Hockeyspieler haben zwar ein eckiges Feld, die werden dann halt die Kreissegmente nicht nutzen, aber die hatten im Prinzip nichts dagegen.
Damit das Ganze auch stabil wird, war man zunächst
bei Stahlhallenbauten. Da wollten wir eine Stahlhalle nehmen. Da gab es aber dann Probleme mit der Höhe. Das wäre sehr preiswert gewesen. Dann hätten wir halt eine Stahlhalle genommen und statt da ein Dach drauf zu tun und Wände einzubauen, hätten wir da einfach Netze reingehängt.
Das war leider viel zu niedrig. Da hat man sich gedacht, man nimmt einfach
Aluminiumprofile, wie sie im Bühnenbau verwendet werden. Die wären in unserem Fall sehr groß gewesen. Die hätten ungefähr eine Kantenlänge von 90 Zentimetern gehabt. Aber mit denen wäre das auch gegangen. Und da hatten wir auch schon Angebot. Das war aber auch nicht wirklich günstig.
Schlussendlich hat man dann ein Architekturbüro beauftragt. Nun gibt es neben so offensichtlichen Dingen wie Stabilität und Größe auch ein paar Aspekte, auf die man als Laie nicht gleich kommen würde. Zum Beispiel,
dass er transparent ist für elektromagnetische Wellen.
Sprich für
Handynetze, für Satellitennavigation, für unsere Funknetze.
Werfen wir mal einen Blick auf einige harte Fakten.
Der Käfig hat 1500 Quadratmeter Platz.
Man kann dort
mit Drohnen fliegen, die bis zu 25 Kilo schwer sind und 10 Meter pro Sekunde schnell fliegen, also knapp 40 km/h.
10 Meter hoch können die Drohnen immerhin fliegen. Das ist zwar nicht gerade die Wunschhöhe der Forschenden.
Aber bei 10 Metern sind die Dohnen sicher aus dem Bodeneffekt raus. Das heißt, da ergibt sich aerodynamisch kein Nachteil für die Drohne.
Wie Andreas Bierich vom DLR-Institut für Flugsystemtechnik erklärt, getestet wird in dem Drohnenkäfig im Grunde
alles, wo wir in die Flugsteuerung, in die Flugregelung, in die Flugführung der einzelnen Drohnen eingreifen. Auch das Zusammenwirken von verschiedenen Drohnen. Weil sobald wir da eingreifen, ist nicht mehr hundertprozentig sichergestellt, dass nicht doch mal was schief geht.
Also alle Aspekte.
Von dem Folgen bestimmter Pfade, von dem Zusammenwirken verschiedener Drohnen, über neue Flugregelungen, über das Erkennen von anderen Drohnen, von einer Drohne auf die andere.
Um die Drohnen für unterschiedliche Einsatzgebiete zu testen, kann man im Drohnenkäfig sogar eine
Miniaturstadt aufstellen. Im Prinzip so Kubikmeter große Lego-Würfel, die wir da zusammenstellen und damit das wie eine Stadt anmuten lassen. Und dann auch auf diesen Würfeln, das sind dann im Prinzip gedachte Dächer, so eine Art Helipad oder wir nennen das Vertiport errichten und dann in dieser Hinderniskulisse fliegen können.
Die Größe des Käfigs erlaubt natürlich,
dass wir gleichzeitig mit mehreren Drohnen da drin fliegen. Also wir können dann auch testen, dass die Drohnen sich gegenseitig ausweichen.
Das heißt, man kann
im Kleinen so Ausweichmanöver testen oder wie mehrere Drohnen als Schwarm agieren.
Aber klar, das sind alles Tests im Kleinen. Das heißt, wenn man mit den Ergebnissen zufrieden ist, können die Forschenden das als Grundlage nehmen, um
nach Kochstedt zu fahren
und im Großen zu testen. Dort besteht der große Vorteil, dass der ehemalige Flughafen,
den wir da übernommen haben, dass der in einem Gebiet liegt, was a. relativ wenig dicht besiedelt ist. Deswegen sind wir da schon verhältnismäßig frei, was das Fliegen anbelangt. Und wir haben seit diesem Jahr auch eine Geozone, wo wir Luftfahrzeuge bis zu 25 Kilogramm mit bestimmten Missionsmerkmalen auch sehr, sehr einfach fliegen können und da halt eben nicht für jede Mission und jede Betriebsart dann halt wieder eine neue Genehmigung uns einholen müssen.
Nun sind Spitzenforscher nicht immer auch Spitzenpiloten.
Um an sich überhaupt Drohnenpilot zu werden, es ist nicht weiter kompliziert. Sie können relativ einfach eine Lizenz halt eben ohne weiteres erwerben. Dieser A1, A3-Schein sein, den man da erwerben kann. Das heißt, der Zugang ist viel einfacher, aber wie in der zivilen und auch militärischen Luftfahrt, in der Wissenschaft und auch in der Entwicklung, sie brauchen auf der einen Seite natürlich schon diejenigen, die dann halt eben als Tester wirklich fungieren, als Testpiloten und auf der anderen Seite natürlich die Wissenschaftler.
Jenseits von Päckchen und Pizza. Was ist noch alles mit Drohnen möglich? Zum Beispiel
Dachdecker, Landwirte, um Dächer zu inspizieren, um den Düngebedarf zu ermitteln.
Es gibt auch Pläne für den Gewerbetransport.
Die verschiedenen Kliniken werden, glaube ich, immer noch vom Schnittwagen der Feuerwehr miteinander verbunden. Also wenn man in der einen operiert wird und da wird eine Gewebeprobe entnommen und die muss jetzt in dem Labor der anderen Klinik untersucht werden, dann sieht man diesen schnellen Feuerwehrwagen durch die Stadt sausen mit einem Feuerwehrmann an Bord, der diese Gewebeprobe transportiert. Und das ließe sich natürlich ganz einfach mit einer Drohne bewerkstelligen. Das ist eine Distanz, die kann die ganz schnell und ohne, dass sie mit dem Verkehr irgendwie interferiert, abfliegen.
Aber auch
Katastrophenhelfer vom technischen Hilfswerk über die Feuerwehren. Selbst wenn die zu einer Großschadenslage auf der Tangente fahren, kann es schon sein, dass die erstmal eine Drohne aufsteigen lassen, um sich das dann Bild von dem Schadensszenario zu machen.
Das geht mittlerweile bis hin zu
den freiwilligen Feuerwehren. An THW ist das ganz genauso. Wenn ich mir andere Katastrophenszenarien, die vielleicht noch deutlich stärker ausgebreitet sind, Erdbeben zum Beispiel, da kommen im großen Stile heute schon Drohnen zum Einsatz.
Ein Einsatzgebiet, auf das man nicht sofort kommt, das aber äußerst sinnvoll ist, ist die
Inspektion von Bauwerken, größere komplexe Strukturen, Brücken zum Beispiel oder auch Hochspannungsleitungen.
Mehr Drohnen lassen natürlich auch diese Frage wichtiger werden. Wie können Unfälle vermieden werden?
Wir haben da ja verschiedene Risiken, zum Beispiel, dass die Drohne mit einem Flugzeug zusammenstürzt oder mit einem Hubschrauber. Also ein Flugzeug ist eher unwahrscheinlich. Nehmen wir mal an, wir stellen uns die Braunschweiger Innenstadt vor, die von Drohnen beflogen wird. Und jetzt soll aber ein Rettungshubschrauber auf dem Schlossvorplatz landen. Jetzt muss ich ja ein Kommunikationssystem haben oder ein Kontrollsystem, um die Drohnen sicher aus dem Weg zu bringen, um diesem Hubschrauber Priorität einzuräumen.
Nachvollziehbar.
Da entwickeln wir an einem System rum, das nennt sich U-Space. Und in diesem U-Space-System wird es U-Space Service Provider geben, sogenannte USSPs, die ähnlich wie eine Flugsicherung sich um die Sicherheit kümmern.
Zusätzlich besteht noch das Risiko,
dass Drohnen runterfallen können, also nicht nur Kollisionen in der Luft. Das heißt, wenn man jetzt drüber nachdenkt, größere Transportdrohnen fliegen zu lassen. Da sind durchaus ein paar hundert Kilo Nutzlast denkbar. Und die sollen meinetwegen jetzt vom Flughafen Hannover irgendwo nach Peine oder vielleicht sogar bis nach Braunschweig fliegen. Dann sollte die natürlich nicht über die Innenstädte fliegen oder über stark besiedelte Gebiete. Und da versuchen wir dann Routen zu finden, die ein möglichst geringes Risiko haben.
Das heißt, dass die Drohne dann
in den Wald fällt oder auf den Acker, wo wir dann auch Verkehrswege wie Autobahn, Eisenbahntrassen, Hochspannungsleitungen so überqueren, dass wenn der Motor plötzlich ausfallen sollte, wir sicher auf der anderen Seite landen.
Es geht also technisch darum,
wie tauscht man untereinander Positionen, Daten aus? Wie erkenne ich, dass ich beispielsweise halt eben auch Gefahr laufe, irgendwo zu kollidieren? Wie separiere ich? Wie man in der klassischen zivilen Luftfahrt halt eben sagt, wie staffle ich den Betrieb an der Stelle automatisiert? Und aber wie gehe ich beispielsweise auch mit dem Betrieb um von nicht autorisiert fliegenden Drohnen? Wollen wir zwar nicht, aber sowas kommt halt gelegentlich auch vor und auch das muss mitgedacht werden.
Trotzdem können die Sicherheitsstandards beim Drohnenverkehr nicht so hoch sein wie im klassischen Flugverkehr. Denn
wenn man das so angehen würde, wie das im Augenblick bei zivilen Flugzeugen ist, mit einer EASA-Zulassung oder einer Zulassung vom Luftfahrtbundesamt, sodass ein Verlust quasi ausgeschlossen ist oder mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 9 ausgeschlossen ist, weil ganz ausgeschlossen ist es auch da nicht, dann würde das Geschäftsfeld Drohnen keiner mehr ernsthaft betreiben. Dann wird die Drohne so teuer. Das heißt, man rechnet damit, dass Drohnen ausfallen können und muss dann die Risiken, die ein Ausfall der Drohne bedeutet, einfach mit einkalkulieren.
Das heißt?
Ich muss einfach sehen, dass die nicht über bewohntem Gebiet runterfällt oder mit einer äußerst geringen Wahrscheinlichkeit, aber eben am besten gar nicht und auch mit Air Collisions, insbesondere mit besetzten Flugzeugen, Lufttaxis oder Hubschraubern oder wem auch immer, muss ich quasi ganz ausschließen können.
Nicht nur für den zivilen Einsatz werden Drohnen künftig immer wichtiger. Auch der militärische Einsatz gerät in den Fokus.
Da gibt es zum Beispiel das Thema des Manned-Unmanned Teamings. Da kann man zunächst mal die zivile Variante darstellen. Die Idee ist zum Beispiel, dass Drohnen im Standby sind, zum Beispiel im Stadtgebiet verteilt oder direkt neben der Rettungshubschrauberstation. Die sind dann in so Boxen drin. Und wenn jetzt irgendwo ein Schaden, ein Unfall oder was passiert, wo der Rettungshubschrauber hin ausrücken soll, lässt man zuerst die Drohne ausrücken, weil die ist sofort startklar, die springt aus der Box und fliegt los und kann dann zum Beispiel schon Aufnahmen schicken für die Rettungskräfte. Das nennt man dann Manned-Unmanned-Teaming. Man hat den fliegenden Rettungshubschrauber, der bemannt ist und hat eben unbemannte oder in dem Fall eine unbemannte Drohne, die den unterstützt und einen Landeplatz versucht zu identifizieren, sodass er da nicht mehr lange rumfliegen muss, sondern direkt auf dem geplanten Landeplatz landen kann.
Und diese Kombination
wird militärisch in Zukunft eine große Rolle spielen. Also sowohl für Hubschrauber als auch für Kampfjets, eigentlich für alle Arten von Einheiten, selbst für Bodensoldaten, kann man sich vorstellen, dass diese Einheiten abgesetzte Einheiten haben, die aus Drohnen bestehen, um eben den Feind aufzuklären. Also diese frühere Denkweise von Krieg, dass man sich in einem Schützengraben versteckt oder gegen Feinde am Boden tarnt, das wird komplett aufgebrochen durch den Einsatz von Drohnen.
Das heißt,
ich muss immer darauf achten, dass ich von oben nicht gesehen werde oder von oben einer was auf mich draufschmeißt. Das ändert komplett das Agieren.
Ein so vielseitiger Drohnenkäfig ist selbstredend äußerst beliebt.
Wir haben sowohl Anfragen von der TU Braunschweig, von anderen DLR-Instituten, aber auch aus der Industrie hier in Braunschweig und Umgebung, ob die da drin Tests machen können. Und es gibt auch schon Anfragen, wie wir das denn genau gemacht haben. Und war sogar schon ein Hallenbauer da, der braut Rundhallen. Und der möchte jetzt dieses Design auf seine Rundhallen ummünzen und Drohnenkäfige verkaufen.
Aber es muss nicht immer bierernste Wissenschaft sein.
Wir haben auch schon die Idee gehabt, da drin in Zukunft auch Drohnenrennen stattzufinden. Das ist ja mittlerweile ein internationaler Sport, wo man durch einen Hindernisparcours fliegt mit relativ kleinen Drohnen. Und ich meine, der wäre gerade groß genug, dass man so eine Meisterschaft auch in dem Drohnenkäfig ausführen könnte.
Wir sind am Ende also doch wieder beim Wettkampf gelandet. Vielleicht war das auch unausweichlich bei einem Drohnenkäfig auf einem Hockeyfeld. Wie gut die WissenschaftlerInnen mit dem Schläger sind, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber in Sachen Drohnenforschung und auch in Sachen Käfighaltung liegen sie ganz weit vorn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.